Ich werde Ihnen einerseits die Anthropologie von Frankl noch einmal kurz darstellen. Es ist ja gestern und heute auch schon einiges davon berichtet worden. Und dann aber die Weiterentwicklung dieses Konzepts durch Alfred Lengle. Und das wird auch der Hauptteil meines Vortrages heute sein. Also die Weiterentwicklung durch Alfred Lengle vom Grundkonzept von Viktor Frankl. Der Begründer der Existenzanalyse, eben der Wiener Psychiater Viktor Frankl, wollte die psychotherapeutische und die psychiatrische Praxis von der Philosophie her befruchten und durch ein Verständnis des Menschen ergänzen, das nicht nur die Entwicklung von psychischen Störungen erklären kann, sondern auch ein geistiges Rüstzeug für die Bewältigung seelischer Not bereitstellt. Beide Begriffe, Existenzanalyse und auch Logotherapie, wurden schon von Frankl verwendet, allerdings in einer etwas anderen Bedeutung, als wir es jetzt, die GLE, also die Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, heute verwenden. Ich werde dann noch kurz darauf eingehen. Ursprünglich bezeichnete Frankl mit Existenzanalyse den theoretischen Hintergrund und mit Logotherapie die praktische Arbeit, also die Arbeit mit Patienten. Also Therapie, würden wir sagen. Und von daher stammt auch der etwas ungewöhnliche Umstand, dass zwei Begriffe für eine Richtung heute Verwendung finden. Frankl ist es damals darum gegangen, ein Korrektiv zu schaffen zur einseitigen Ausrichtung der Psychotherapie der damaligen Zeit. Sie war damals nämlich seiner Meinung nach einseitig auf innerpsychische Mechanismen ausgerichtet. Die Wichtigkeit der unbewussten Triebdynamik für die psychische Entwicklung und auch für die Erhaltung menschlichen Lebens sollte damit in keiner Weise in Frage gestellt werden. Wogegen sich Frankl aber stellte, war die Reduktion des ganzen Menschen auf solche Mechanismen. Worum ging es Frankl in der Existenzanalyse? Das ist schon genannt worden, ich wiederhole es nochmals, weil da ist Frankl oft missverstanden worden. Existenzanalyse, sagt Frankl, ist eine Analyse der Bedingungen, um zur Existenz zu kommen. Also Frankl betonte, dass es sich eben nicht um eine Analyse der Existenz handelt. Er sagt, das ist eine philosophische oder theologische Frage, keine psychotherapeutische Frage, sondern um eine Analyse auf Existenz hin. Also was brauche ich für Bedingungen, um ins Leben treten zu können, existere, aus mir heraustreten zu können. Existieren meint eben in diesem Zusammenhang eigentlich einen Lebensvollzug, nämlich das aktive, entschiedene Engagement, das sich geben, mitunter auch ein sich hingeben. Es meint eigentlich ein mit Hingabe leben können. Anders gesagt, ganz im Sinne von Heil ist der Mensch im Verständnis der Existenzanalyse nicht aus sich selbst heraus, sondern er ist daraufhin angelegt, über sich selbst hinaus zu gehen und sich anderem, Menschen, Sachen oder Aufgaben zuzuwenden, worin er seine existenzielle Erfüllung findet. Frankl formulierte diesen zentralen Gedanken, den er eben selbst Transzendenz bezeichnet, so, also ich gehe aus mir heraus, lasse mich auf anderes ein. Zitat, der Mensch ist immer schon ausgerichtet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er begegnet. So oder so. Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus und die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz. Das haben wir heute schon am Vormittag gehört. Was braucht es dazu? Dazu braucht es zwei Dinge einmal. Das eine ist die Lösung von Verhindernden oder Behindernden. Oft sind das eben in der Praxis, deswegen kommen die Menschen ja auch zu uns in die psychotherapeutische, psychologische Praxis, biografische Belastungen oder verschüttete Fähigkeiten, davon muss ich mich ein Stück weit lösen können, sonst bin ich in mir gefangen darin. Und das ist schon ein Spezifikum dieser Richtung auch, nicht nur die Lösung von verschütteten oder belastenden, sondern auch das Bergen von noch nicht gelebten Potenzialitäten. Das sind beides Faktoren, die im Menschen begründet sind. Also Belastendes so weit aufzulösen und das Bergen von noch nicht gelebten Potenzialitäten, aber dann braucht es, um wirklich existieren zu können, auch noch das, wohin ich mich wende. Was soll denn in meinem Leben sein? Also das Auffinden von Lebenswerten, das, wohin ich mich wende, wohin ich mich entwerfe. Und mit dem Begriff Logotherapie wollte Frankl die zentrale Stellung der Sinnfindung für das menschliche Leben und für die Psychotherapie unterstreichen. Das dialogische Grundprinzip nennt, also es ist ein Basistheorem der Existenzanalyse, nennt Frankl eben die kopernikanische Wende. Er sagt, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist Welt immer schon da. Ja? Und die Frage soll eben umgedreht werden von der Frage, so was kann mir die Welt geben, sondern was kann ich der Welt geben? Und Frankl sagt eben, die Welt stellt dem Menschen Fragen, dadurch, dass ich in eine bestimmte Familie, in einen bestimmten soziokulturellen Kontext gegeben bin, da werden Fragen an mich gestellt und der Mensch hat zu antworten, und Frankl war ja ein toller Rhetoriker, wie Sie auch im Interview schon gehört haben, und er hat gesagt, das Leben stellt dem Menschen Fragen und wenn der Mensch die richtigen Antworten gibt, dann verantwortet er sein Leben. Und dieser dialogischen Dynamik kann sich der Mensch nicht entziehen. Ständig ist etwas da, das mich anspricht, was mich angeht. Existenziell entscheidend jedoch ist, was und wie der Mensch auf die Situation, in der er steht, antwortet. Der Mensch ist nicht wirklich auf der Welt, wenn er keine Antworten gibt, also keine Verantwortung übernimmt. Das dreidimensionale Menschenbild. Die Existenzanalyse sieht den Menschen als eine leiblich-seelische, geistige Einheit und Ganzheit. Die Ganzheit des Menschen ist gekennzeichnet durch das Zusammentreffen voneinander, von drei voneinander verschiedenen Seinsarten, aber er ist eben leiblich, seelisch und geistig immer zugleich. Und eine Störung auf der einen Ebene hat Einfluss auf den Ablauf in den anderen Ebenen. In der körperlichen Dimension, wir haben ja schon gehört, auf die hat Frankl wenig Bezug genommen. In der körperlichen Dimension geht es ums Funktionieren. Das gute Funktionieren bedeutet Gesundheit und das Erleben spannt sich auf zwischen schmerzfrei, vital und kräftig auf der einen Seite und Schwäche, Müdigkeit, Schmerz auf der anderen Seite. Die Psyche, hier grün dargestellt, ist jener Bereich im Menschen, in dem die vielen Triebkräfte als Bedürfnisse spürbar werden. Die Psyche sorgt also dafür, dass der Körper funktionsfähig bleibt. Frankl sprach auch vom psychophysischen Parallelismus, weil diese beiden Dimensionen sehr eng miteinander verbunden sind. Die körperlichen Störungen werden gefühlt. Man kann auch sagen, die Psyche ist die Hüterin des Lebens. Also die Psyche hat kämpferischen Charakter. Wir müssen uns im Allgemeinen, wenn wir nicht krank sind, nicht darum kümmern, ob der Blutzuckerspiegel unter ein gewisses Maß fällt, sondern wir spüren Hunger. Ja, also die Psyche hilft uns zu überleben. Und sie hat eben kämpferischen Charakter. Sie sorgt dafür, dass es mir wohl geht. Im psychischen und körperlichen Bereich oder zumindest, und das ist auch etwas, das wir in der Praxis ja erfahren, dass zumindest Überleben gesichert ist. Der Psyche geht es ums Überleben um jeden Preis. Um psychische Störungen kann man durchaus auch so verstehen, wenn man manchmal das Glück hat in der Praxis, wie an den Ursprung der Störung zu kommen, sie zu verstehen, wie ist sie denn entstanden. Ja, dass man sehen kann, dass es damals sinnvoll war, dass es damals geholfen hat zu überleben. Ja, denken Sie an traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Ja, da kann Dissoziation, also das Wegschalten, das nicht mehr spüren, helfen zu überleben. Ja, und das ist Kraft der Psyche möglich. Die Waffen der Psyche, wir sagen heute Coping-Reaktionen, sind Attacke und Angriff, Flucht oder Todstellen. Die Intentionalität dieser Seinsart ist also Wohlbefinden und Spannungsreduktion auf der einen Seite und das Erleben ist lustvoll, angenehm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unangenehm und angespannt. Die dritte Dimension, die noetische Dimension, wir sagen heute in der GLE eben die personale Dimension, ist die Dimension, die sich zum Psychophysikum verhalten kann. Das haben wir ja gestern auch schon bei Ihrem Vortrag gesehen. Sie denken an das Glas, das anders projiziert wird. Die personale Dimension gibt uns die Möglichkeit zu handeln. Ansonsten würden wir nur reagieren durch die Welt gehen. Wir können auch sagen, das Psychophysische ist das Faktische und das Personale, noetische hätte Frankl gesagt, ist das Fakultative im Menschen. Und der Grundgedanke ist eben, dass die personale Dimension wie der Steuermann auf dem Boot des Psychophysikums agiert. Die personale Dimension begründet die Fähigkeit des Menschen, sich mit sich selbst und mit seiner Welt auseinandersetzen zu können. Diese Fähigkeit unterscheidet den Menschen von allen anderen Lebewesen. Die Intentionalität dieser Dimension ist die Erfüllung der Existenz. Und die Pole spannen sich zwischen Erfüllung einerseits und Verzweiflung, Leere auf der anderen Seite auf. Frankl spricht mit diesem dreidimensionalen Menschenbild als eine Rehumanisierung der Psychotherapie. Eben, er sagt, der Mensch muss als mehr gesehen werden als nur sein Leib und seine psychischen Triebkräfte. Frankl postulierte, dass der Wille zum Sinn die stärkste Motivationskraft im Menschen sei. Also alle Therapierichtungen fragen sich ja, was bewegt den Menschen, also die Motivationslehre, was bewegt ihn zutiefst, worum geht es ihm im Leben, dem Menschen? Und Frankl sagt eben, der Wille zum Sinn. Das, was uns Menschen wichtig ist, ist, dass unser Leben aus unserer Sicht subjektiv sinnvoll erscheint. Das ist gestern ja schon genannt worden, Sinn kann nicht verschrieben werden, hat Frankl gesagt, sondern er muss immer aufgefunden werden. Und wie ist dieses Konzept eingebunden? Die Freiheit des Willens resultiert aus dem dreidimensionalen Menschenbild von Frankl. Der freie Wille ist eine menschliche Potentialität. Sie kann nicht bewiesen werden, sondern ist eine Erfahrungstatsache, können wir sagen, die evident ist für viele Menschen. Wir sind frei für etwas, nicht so sehr frei von etwas, ja, sondern frei für etwas. Und Freiheit heißt ganz einfach ausgesprochen Alternativen haben. Ja, und da hat Frankl eben gesagt, wenn nichts mehr möglich ist, ist aber immer noch die Möglichkeit, mit welcher Haltung ich in die Situation hineingehe, in der ich stehe oder wie ich sie bewältige, so oder so. Und hier haben sie schon Freiheit, auch wenn sie eingeschränkt ist. Der Wille ist potenziell frei. Was will der Mensch? Worum geht es ihm? Frankl sagt eben, der Wille zum Sinn. Das, was der Mensch will, ist zutiefst Sinn, die primäre Motivationskraft. Was ist jetzt Sinn? Ja, wie kann ich das merken? Sehr einfach ausgedrückt sagt, Sinn ist eigentlich etwas Wertvolles oder das Wertvollste in der jeweiligen Situation zu tun. Ja, das ist Sinn, das ist nicht etwas, das irgendwo oben herumschwebt, sondern das ist ganz lebensnah praktisch gesprochen. Wenn Sie Werte verwirklichen, wenn Sie etwas in Ihrem Leben haben oder möglichst viel in Ihrem Leben haben, was Ihnen wertvoll ist, dann verwirklichen Sie Sinn. Ja, und dann sagen Menschen auch, mein Leben ist erfüllt oder sinnvoll. Und Sinn im Leben ist eben nicht Sinn des Lebens, sondern es ist, anders ausgesprochen, eigentlich die objektive Seite des Willens zum Sinn. Objektiv meint hier, Sinn ist Werteverwirklichung und Werte gibt es auf der Welt. Wenn Sie jetzt nochmal ans Basistheorem denken, der Mensch kommt auf die Welt und es sind Wertmöglichkeiten da, welche für ihn wertvoll sind, von den aber tausenden Möglichkeiten, die wir haben. Ja, das ist subjektiv. Zwei personale Fähigkeiten kommen hier zum Einsatz. Die Selbstdistanzierung, der Mensch kann zu sich selber in Distanz gehen, dank der personalen Dimension, das ermöglicht ihm einen Umgang mit sich selbst und ein Verhalten zu sich selbst. Frankl sagt eben, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, auch nicht von mir selber. Und durch diese Selbstdistanzierung, trotz Macht des Geistes, wie er es auch nennt, erlangt die Person ihre Freiheit. Sie ermöglicht es dem Menschen, seinem Gewissen auch tatsächlich Folge zu leisten. Und diese innere Oppositionskraft ist die eine Seite der personalen Dimension. Die andere Seite ist die Weltoffenheit, sagt Max Scheler. Der Mensch erkennt und er spürt die Werte in der Welt, den Sinn der Situation, dem er sich schließlich auch hingeben kann. Und damit überschreitet der Mensch sich selbst, das heißt das Eingeschlossensein in der Innenwelt seiner Bedürfnisse, Triebe und Spannungen. Und Frankl spricht daher von Selbsttranszendenz. Der Mensch wird offen für den dialogischen Austausch mit der Welt und Frankl sagt wörtlich, wirklich Mensch wird der Mensch also erst dann und ganz er selbst ist er nur dort, wo er in der Hingabe an eine Aufgabe aufgeht, im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer anderen Person sich selbst übersieht und vergisst. Frankl bringt hier den Vergleich mit dem Auge, dass seine Funktion, die Welt zu sehen, nur in dem Maße nachkommen kann, indem es sich selbst übersieht. Das Auge sieht nur etwas von sich selbst, wenn es krank ist. Nun können wir uns fragen, ist das aber wirklich so? Kann sich ein Mensch ganz hingeben, wenn er sich übersieht, wenn er quasi keinen Bezug zu sich hat? Alfred Lengle hat sich bekanntermaßen sehr intensiv mit Viktor Frankl auseinandergesetzt und versuchte als junger Logotherapeut vorwiegend mit dem Hauptkonzept der Logotherapie, nämlich mit dem Willen zum Sinn, psychotherapeutisch zu arbeiten und stieß an Grenzen. Frankl postulierte nämlich, dass es ausreicht, wenn man im Gespräch mit dem Patienten zunächst den Sinn der Situation ausfindig macht, um sich dann zufolge auf die Kraft des Willens zum Sinn zu verlassen. Der Mensch wird diesen von ihm gefundenen Sinn der Situation aufgreifen und umsetzen, weil der Mensch im Grunde und zutiefst Sinn will. Das war Frankls Konzept. So hat er es gesehen. Für Alfred Lengle ergaben sich in der Praxis regelmäßig zwei Probleme an dieser Stelle. Er traf einerseits auf Patientinnen, die etwas zwar als sinnvoll ansehen, sich aber nicht wirklich dafür entscheiden konnten und es daher nicht wirklich tun wollten. Zum Beispiel Rauchen aufhören. Ja, sehr sinnvoll, aber ja, und man weiß, und die Gesundheit und die Freunde sagen es und der Gesundheitsminister schreibt es jetzt auch schon auf jede Packung, aber ja, Sie kennen das wahrscheinlich, also ähnliche Probleme. Und er traf andererseits auf Patientinnen, die sich zwar für das Sinnvolle entschieden haben und es auch wirklich tun wollten, es aber regelmäßig nicht schafften. Die Tatsache der Ganzheitlichkeit des Menschen, also nicht nur Wille, sondern auch im Leib und Psyche zu sein, führten so zur Weiterentwicklung des Basistheorems von Frankl. Alfred Lengle spricht hier von der doppelten Offenheit der Person. Es braucht nicht nur eine Öffnung zur Welt hin, das ist eben die kopernikanische Wende, sondern auch eine Öffnung zu sich selbst. Er sagt, eine erfüllende Existenz, ein gutes Leben hat der Mensch nicht allein aus sich heraus, aber auch nie ohne sich. Alfred Lengle hat einmal in einem Gespräch gesagt, das ich sehr betreffend finde, wenn so gesagt nur das Basistheorem der kopernikanischen Wende gilt, dann müsste die Welt ein Loch bekommen, weil dann bin ich ja kein Wert. Ja, und so hätten wir viele Löcher in der Welt und deswegen die Ergänzung zur doppelten Offenheit der Person. Anhand der phänomenologischen Analyse seiner psychotherapeutischen Arbeit ergaben sich vier fundamentale existenzielle Themen, mit denen sich der Mensch auseinandersetzen muss, dem man nicht entkommen kann, um zu einem erfüllten Leben zu kommen. Alfred Lengle entwickelt das Konzept der vier Grundmotivationen, wobei wir sagen, eine, und das werde ich Ihnen dann noch sagen, eben die vierte Grundmotivation ist von Frankl eben bereits beschrieben worden, aber es geht so darum, dass Alfred Lengle gesagt hat, was braucht es so gesagt als Boden, um dorthin zu kommen. Das Ziel war das gleiche, das Frankl hatte, nämlich den Menschen zu befähigen, zu einer eigenverantwortlichen und selbstgestalteten Existenz zu kommen, die frei ist für die Sinnfindung der jeweiligen Situation. Nur, dass die Sinnfindung nun nicht mehr auf direkten Weg angegangen wird, sondern über den scheinbaren Umweg von Lebenseinstellungen und Haltungen, von Aufarbeiten und Bearbeiten, lebensbehindernde Ereignisse, Erlebnisse und Erfahrungen, von Selbstfindung und Zugang zu sich selbst. Denn erst dann ist der Mensch in der Lage, sich den Sinnangeboten und Sinnanforderungen des Lebens wirklich hinzugeben und seine Aufgaben und sein Leben zu erfüllen. Echte Hingabe hat einen Zugang zu sich selbst zur Voraussetzung, verlangt eine Offenheit für eigene Gefühle, für den Körper, für Triebe und Bedürfnisse, für Selbstsein und Autonomie. Wenn man sich nicht selbst hat, wenn ich nicht das Gefühl habe, wirklich ich selbst zu sein in dem, was ich tue, dann handelt es sich nicht um Hingabe, sondern eigentlich eher um Hergabe. Und das ist allemal ein existenzieller Verlust. Ich habe Ihnen hier zwei Sätze aufgeschrieben, die ganz typisch für diesen beiden großen Männer sind. Logotherapie nach Viktor Frankl ist trotzdem Ja zum Leben sagen. Existenzanalyse nach Alfred Lengle ist mit innerer Zustimmung Leben. Und jetzt, wie sehen wir heute diese beiden Begriffe, Existenzanalyse und Logotherapie? Wir würden sagen, Existenzanalyse ist Die Psychotherapie ist eben das prozesshafte Aufarbeiten, wenn Sie jetzt an die Folie ganz am Anfang denken, also das Aufarbeiten von Behinderungen und Lösen von Blockaden und Verletzungen, Bergen von noch nicht gelebten Potenzialitäten. Das ist Aufgabe der Psychotherapie, das prozesshafte Arbeiten. Und wir sagen, Logotherapie ist die Beratungsform, ist manchmal die Endführung einer Psychotherapie, ja, wo eben Blockaden schon hinreichend gut gelöst sind oder kann natürlich auch eigenständig als Beratungsform eben angewandt werden. Es kommen immer wieder Menschen in Therapie, wo man dann merkt in der Arbeit, sie brauchen nicht das prozesshafte Aufarbeiten, sie brauchen ein Vis-à-vis, mit dem sie manche Themen sich anschauen, aber sie haben sehr gute Ressourcen, sie haben eben einen guten Zugang zu sich und können gut die Dinge, die wir in den Gesprächen finden, gemeinsam dann umsetzen ins eigene Leben. Dann ist es Beratung oder von mir aus auch Kurztherapie, ja, aber nicht Psychotherapie im Sinn von prozesshaften Aufarbeiten. Noch einmal, Ziel der Existenzanalyse ist das, aus unserer heutigen Sicht, ist das Erkennen, Erfüllen und Praktizieren dessen, was ein Mensch als lebenswert ansieht. Dann sprechen die Menschen eben vom erfüllten Leben. Hier in diesem Satz sind schon drei diagnostische Eckpunkte enthalten, ja, wo wir schon hinschauen können und auch Ansätze für Therapie. Das Erkennen, kann ich erkennen, was in meinem Leben los ist? Ja? Oder habe ich vielleicht durch verschiedene traumatische Erfahrungen bei dem einen oder anderen Thema eine relativ verzerrte Wahrnehmung? Oder kann ich manches eben wie in der Dissoziation, wenn das abgespalten ist, gar nicht erkennen? Ja? Also das Erkennen, dann eben der Bereich der Emotionalität, das Erfüllen dessen, was mir wichtig ist. Um zu entscheiden, ob Ihnen etwas wichtig ist, das können Sie nicht nur, also im Sinn von wertvoll, nicht nur denken. Ja? Das ist ein Gefühl, das sich einstellt. Ja? Und drittens das Praktizieren dessen, was einem Menschen wichtig ist. In unserer Therapieform arbeiten wir nicht nur bis zu dem Punkt, dass jemand eben sagt, ja, das wäre wichtig in meinem Leben und es findet dann eigentlich keinen Niederschlag. Ja? Das wäre, jetzt nehme ich Bezug auf die Forensik, etwas, das die Insassen sagen würden, das ist Hirntschächerei. Ja? Kennen Sie den Ausdruck Tschecherei, Tschecherand trinken? Ja? Aber das hat nichts mit meinem praktischen Leben zu tun. Also es geht immer darum auch, dass das, was wir in der Therapie auffinden, auch Niederschlag findet im praktischen Leben dieses Menschen. Sonst haben wir uns entweder geirrt oder eben es ist nicht so wichtig. Sinnerfülltes Leben kann man eben auch sagen, mit innerer Zustimmung leben. Oder auch anders ausgedrückt, ich kann, ich mag und ich darf so leben. Das heißt es nämlich, mit innerer Zustimmung leben. Kernstücke der existenzanalytischen Therapie sind eben, Sinn ist die primäre Motivationskraft des Menschen, aber nicht die alleinige. Sinn ist Werteverwirklichung und in der Praxis fehlen dazu eben oft die Voraussetzungen. Und Alfred Lengler hat eben sehr genau geschaut, er hat eben mit dem Patienten gearbeitet und in der Nacht ist er gesessen und hat sich angeschaut, immer wieder und immer wieder, warum gelingt das nicht? Warum kann der Mensch das nicht umsetzen, was er für sinnvoll ansieht? Also welchen Boden braucht es, um sich für Sinn öffnen zu können? Und mit den vier Grundbedingungen der Existenz steht der Mensch unablässig in Austausch. Er kann ihnen nicht entkommen, weil sie der Existenzanalyse zufolge eben grundlegende Bedingungen der Existenz darstellen. Sie stellen den Menschen vor Fragen bzw. Aufgaben, auf die zu antworten er nicht so sehr gedanklich, als vielmehr existenziell, also mit sich selbst, mit seinem Leben, durch seine Entscheidungen und Haltungen gefordert ist. Und wird dieser Austausch in jeder der vier Themengruppen, die ich jetzt dann noch anschließend Ihnen genauer darstellen werde, in achtsamer, das heißt in dialogischer Offenheit geführt und gelingt er auf allen vier Ebenen, so schafft das der Theorie, aber auch unseren Untersuchungen zufolge, die Grundlagen für ein erfülltes Leben. Blockierungen auf der einen oder mehreren Ebene führen hingegen zu Störungen, zu Beeinträchtigungen und können schließlich auch zu psychischen Krankheiten führen. Was sind nun die vier grundlegenden Themen? Erstens, die Umwelt als Halt. Sie stellt Bedingungen eben. Wir haben gesagt, der Mensch kommt auf die Welt in eine bestimmte Umwelt. Da sind Bedingungen da. Die Frage ist, kann ich diese Bedingungen annehmen? Zweitens, die Mitwelt als Beziehung. Sie vermittelt mir Werte. Mag ich mich ihnen zuwenden und mich berühren lassen? Drittens, Die Eigenwelt ist Einzigartigkeit. Sie vermittelt Echtheit. Darf ich sie zeigen, weil ich sie für richtig finde? Und kann ich sie bei anderen sehen und auch mich betreffen lassen? Und viertens, die Sinnwelt als Anruf. Sie vermittelt mir Orientierung. Soll ich mich darauf einlassen? Also die personal-existenziellen ich wollte Sie nur ein bisschen noch gedanklich hinführen und nicht gleich wieder mit einer Folie zudecken. Also, wenn ich über einen anderen Weg, nämlich über die persönliche Erlebnisebene, die Frage nach einem guten Leben stelle, so lautet diese: Habe ich ein gutes Leben? Oder auch eben, was ist für mich ein gutes Leben? Und hier stößt man eben auch wieder auf die vier Grundbedingungen. Kann ich so leben? Mag ich so leben? Und darf ich so leben? Ist es in meinen Augen richtig? Und soll ich so leben? Daher ist der offene und stellungnehmende Bezug, also Offenheit und Stellungnahme zu den Gegebenheiten und Möglichkeiten, erste Grundmotivation. Zu den gefühlten Werten als Erscheinungsformen des Lebens, zweite Grundmotivation. Zum eigenen, echten So-Sein als Ausdruck der Personalität, dritte Grundmotivation. Und zum größeren Kontext, dies wird eben als Sinnhaftigkeit erfahren, anzustreben und zu erarbeiten in der Therapie. Also der offene und stellungnehmende Bezug zu diesen vier Themen. Und jetzt gehe ich auf die vier Grundmotivationen noch etwas näher ein, dass Sie ein bisschen ein Fleisch davon bekommen, was verstehen wir denn darunter? Die erste Bedingung erwächst aus dem Faktum, dass der Mensch auf die Welt gekommen ist. Eben die existenzielle Frage lautet: Wie kann der Mensch sein Dasein in dieser faktischen Welt bewältigen? Die Grundfrage der Existenz lautet: Ich bin, kann ich auch sein? Kann der Mensch unter diesen Bedingungen und mit diesen seinen Möglichkeiten in seiner Welt sein? Hat er Platz, genügend Platz, um frei atmen zu können? Etwas anderes im eigenen Lebensvollzug da sein zu lassen, ist nur möglich, wenn das eigene Dasein subjektiv nicht in Gefahr ist. Zum Beispiel eine Krebsdiagnose als gegeben anzunehmen, ist nur dann möglich, wenn man dabei das Gefühl hat, als Person sein zu können. Also etwas Schweres in das Leben hereinzulassen und das annehmen zu können. Kübler-Ross hat das sehr gut beschrieben, ja, dass ich es annehmen kann. Es ist sowieso da, ob wir es annehmen oder nicht. Die Krankheit ist hier, aber es macht einen Unterschied, ob ich merke, dieser Mensch oder ich selber kann dieses Schwere annehmen und sagen. Und annehmen heißt jetzt nicht das Gutheißen. Annehmen heißt nur, das kann sein und ich kann auch sein. Das ist nur möglich, eben Kraft der Fähigkeit des Menschen. Und was sind das für Fähigkeiten oder welche Voraussetzungen braucht es, etwas aushalten und annehmen zu können, um unter besonders belastenden Umständen sein zu können? Welche Voraussetzungen müssen hier gegeben sein, etwas Schweres in meinem Lebensraum bestehen lassen zu können und trotzdem das Gefühl haben, auch ich kann sein? Es braucht Schutzraum und Halt. Schutz: Der Mensch braucht physischen Schutz vor Bedrohungen durch die Natur und andere Menschen, Schutz vor Gewalt, einen stabilen gesellschaftlichen Rahmen. Den größten psychischen Schutz erhält der Mensch durch das Angenommensein beim Gesprächspartner, der ihm zuhört, in der Arbeit, aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, bei uns selbst nehmen wir uns selber an. Im Angenommensein kann ein Aufgehobensein erlebt werden. Hier spielt die lebensgeschichtliche Erfahrung eine besondere Rolle. Wir fragen uns, wenn wir mit Menschen arbeiten, wie viel Angenommensein trägt dieser Mensch in sich? Raum: Dasein braucht Raum, physischen Raum und psychischen Raum in den Beziehungen, aber auch zum Beispiel gegenüber den eigenen Problemen. Wenn ich noch ganz in der Angst verhaftet bin, kann ich nicht mit der Angst umgehen. Ja, es braucht eine gewisse Distanz, da ist schon Raum das Thema, dass ich mich ein bisschen distanzieren kann und auf die Angst schauen, sich zumindest formulieren kann: Ich habe Angst und nicht ich bin voller Angst. bewohnter, geschützter Raum wird zum Zuhause. Der erste Raum in dieser Welt und der engste Raum, den wir allemal immer noch haben, ist der eigene Körper. Und hier ist auch der Bezug in der praktischen Arbeit zum eigenen Körper sehr wichtig. Und drittens Halt. Halt kommt dem Menschen primär aus der Welt zu. Alles, was sich ihm entgegenstellt, Widerstand gibt und somit Festigkeit und Stabilität. Wie der Boden oder auch der Sessel, auf dem sie sitzen. Naturgesetze, Regelmäßigkeiten. Aber auch in sich selber findet der Mensch Halt. Der gesunde Körper, aber auch die eigenen Fähigkeiten, auf die ich mich verlassen kann. Schließlich auch Glaube und Lebensanschauungen. Lässt sich der Mensch auf das, was Halt gibt, ein, schenkt er Vertrauen. Dann kann er sich auf etwas verlassen. Hat der Mensch genügend Schutzraum und Halt in einer Situation, dann kann er Schwieriges aushalten und das, was ist, annehmen. Aushalten und annehmen können, stellen die Grundfähigkeiten der Person dar. Das ist das, was wir alle mal noch tun können. Das ist auch das, was Frankl in so ganz schwierigen Erfahrungen im KZ gemacht hat. Ja? Ausnehmen aushalten und annehmen können. Bei zu wenig Schutz, Raum und Halt entsteht Misstrauen, Unruhe, Unsicherheit und dann noch Angst. Angst, existenzanalytisch gesprochen, ist das Gefühl des Nichtseinkönnens unter diesen Umständen. Dann bekommen wir Angst. Die zweite Grundmotivation, um leben zu mögen, braucht der Mensch Fühlen der Art, wie etwas ist, also Gefühl und Emotion. Ohne Emotionalität gibt es kein Erleben. Es gibt Leben, aber kein Erleben. Es genügt dem Menschen nicht einfach da zu sein und sein Dasein gesichert zu haben. Es geht ihm eben auch um die Qualität des Daseins. Das Dasein des Menschen ist durchzogen von der Welt der Gefühle, von Emotionalität und Affektivität. Es ist eben die Grundfrage des Lebens jetzt. Zuerst war es die Grundfrage der Existenz, jetzt ist es die Grundfrage des Lebens. Ich lebe, mag ich leben? Nur weil ich lebe, ist es nicht automatisch, dass sie gerne leben mögen. Die schlichteste Form von mögen ist Zuwendung. Das ist allemal mehr als etwas nur sein zu lassen. Wenn ich mich etwas zuwende, dann drehe ich mich in diese Richtung. Die Voraussetzungen, Beziehung, Zeit und Nähe. Beziehung. Ist man einer Sache oder eines anderen Menschen gewahr geworden, so kann man nicht mehr umhin, darauf Bezug zu nehmen. Man kann dann nicht mehr nicht Beziehung haben. Diese Grundform der Beziehung schafft eine Brücke, die dann durch das intendierte Einsteigen in die Beziehung zu einer Verbundenheit wird. Also wenn ich in die Nähe gehe, und ein Mögen eben entsteht, ich mehr darauf zugehe, dann wird es verbindlich. Ja? Deswegen ist etwas, das uns ans Herz wächst, das uns wichtig ist, auch eben mit dieser Verbindlichkeit, die wir dem gegenüber haben im Kontext. Zeit, Leben erfolgt nur in der Zeit. Nimmt man sich Zeit für etwas oder jemanden, so verdichtet sich darin das Leben. Sich für etwas oder jemanden Zeit zu nehmen, bedeutet eine Aufwertung, denn Zeit des Menschen ist immer Lebenszeit. Wenn Sie mir hier Ihre Aufmerksamkeit schenken, dann werten Sie mich auch auf. Und wenn ich Ihnen Aufmerksamkeit schenke, ebenso. Darum ist Zeit Nahrung für die Beziehung, weil sie vom eigenen Leben gibt. Zeit für sich selbst genommen, nährt auch die Beziehung zu sich selbst. Und wir wissen aus der Lebenserfahrung, wenn Menschen keine gute Beziehung zu sich haben, dann ist es nicht so leicht für die gute Beziehung zu anderen Menschen oder zu anderem aufzubauen. Es braucht eben diesen Bezug zu mir. Nähe. Das Aufkommen von emotionalen Schwingungen kann noch intensiviert werden durch das Aufnehmen und Eingehen von Nähe zu den jeweiligen Objekten bzw. Menschen. Ja, ich wende mich zu, ich verbringe etwas Zeit, damit ich es überhaupt erfassen kann. In unserer heutigen Zeit haben wir so viel, dass wir uns da kaum mehr zuwenden, ja, in die Nähe gehen. Und dann entsteht eine Schwingung, wenn Sie in die Nähe gehen. Ab einem gewissen Punkt entsteht eine Schwingung und da ist es, ich mag oder ich mag nicht. Attraktion oder Repulsion. Ja. Durch die Nähe entstehen Gefühle eben. Sie erlauben die Wahrnehmung von Werten, das heißt der Bedeutung, die die Objekte für das eigene Leben haben. Auf der Basis von Beziehung, Zeit und Nähe kann der Mensch Zuwendung geben beziehungsweise auch erhaltene Zuwendung annehmen. In der Grundbeziehung zum eigenen Leben ist die Gesamtheit aller Beziehungserfahrungen enthalten. Das sich einlassen auf das Leben, das in der Grundbeziehung enthalten ist, beruht letztlich auf einer tiefen phänomenologischen Wahrnehmung des Wertes, den das Leben selbst für diese Person hat, so wie sie es selbst empfindet. Es ist quasi wie die Brille, die wir aufhaben. Deswegen sprechen wir ja auch beim depressiven Menschen, wo die Grundbeziehung so sehr gestört ist, so sehr unterbrochen ist, ja, von eben einer depressiven Brille, die er aufhat. Oder in der anderen Emotion des Verliebtseins, der rosaroten Brille. Also das durchtönt alles, was uns begegnet. Da dieser Wert alle Emotionen und Beziehungen durchdrängt, wird er eben Grundwert genannt. Fehlen Zeit, Nähe und Beziehung entsteht als erstes Sehnsucht, dann Kälte und schließlich Depression. Deswegen ist Sehnsucht so etwas, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Wenn Sie so merken, manchmal sagt man so, ach, das wäre fein, einmal so ein Wochenende ohne Termine. Ja, wenn ich einmal wieder so einfach nur in den Tag leben könnte, nehmen Sie es ernst. Es ist eine gute Prophylaxe gegen Depression. Ja, es zeigt uns dieses Gefühl, dass etwas Wertvolles zu wenig in meinem Leben vorkommt. Und wenn wir das ernst nehmen und aufgreifen, dann sorgen wir gut für uns. Die dritte Grundmotivation ist das Thema des Selbstseindürfens. Also ich kann sein, ich mag sein, aber, und hier kommt jetzt etwas Neues auch noch herein, wie ich bin, das So-Sein also, ist für den Menschen nicht vorgegeben. Das sind die Themen, wie zu dem stehen können, was man tut, sich mit dem eigenen zu identifizieren. Jeder Mensch erlebt sich als auf sich gestelltes Subjekt, als ich, und kann nicht anders leben als in dieser Subjektivität. Schon als Kind erfahren wir, dass uns niemand den Schmerz abnehmen kann und dass wir unser Selbstsein nicht abgeben können. Manchmal wollen wir das ja gerne, irgendjemanden abgeben können, aber es geht nicht. Die Grundfrage des Personseins lautet also, ich bin ich. Darf ich so sein? Voraussetzungen, um sich selbst sein zu können und zu dürfen, sind Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung durch andere und durch mich. Beachtung. Von anderen gesehen zu werden, angesehen zu werden, legt den Grundstein für das Selbstsein können. Beachtung erhalten bedeutet Aufmerksamkeit bekommen, Rücksichtnahme und Einhaltung der Grenzen, Feedback und Information über sich selbst. Besonders wichtig ist es, dass der Mensch dieses Erleben durch die Beachtung anderer sukzessive internalisiert und für sich selbst mehr und mehr Beachtung entwickelt. Wir kennen auch das in der Praxis, dass Menschen sich wie selber übersehen. Die sind ganz erstaunt, wenn man sie fragt danach. Ja, wie sehen Sie denn das? Was meinen denn Sie dazu? Naja, das macht man halt so. Aber was meinen Sie dazu? Ja, hier frage ich die Person an. Gerechtigkeit. Indem sich der Mensch ernst nimmt in seinem Gespür, wird er sich selbst gerecht. Aufgrund dieser erstarkenden Eigenständigkeit ist es jedem Menschen wichtig, auch von anderen gerecht behandelt zu werden. Das ist etwas, das ganz früh im menschlichen Leben einsetzt. Kinder haben ein gutes Gespür für Gerechtigkeit. Der Mensch hat ein Gefühl dafür, ob ihm Recht geschieht oder Unrecht widerfährt, wie er auch selbst empfinden kann, ob er selbst Recht oder Unrecht handelt. Und das auch in der Forensik. Ja, es gibt Ausnahmen, wo das schwierig ist. Es ist auch nicht alles behandelbar. Ja. Aber zutiefst, wenn man mit Menschen, und ich arbeite psychotherapeutisch mit Menschen, die schwere Taten gesetzt haben, wenn es gelingt nicht immer, ja, aber dann ist dieses Grundgefühl, diese Fähigkeit, diese Potenzialität durchaus da. Und dieses Gespür, dass etwas Unrecht ist. Dank dieser Fähigkeit, Recht und Unrecht empfinden zu können, das nennen wir Gewissen, kommt dem Mensch das Recht zu, so zu sein, wie er ist, weil er auf dieses Sein-Gefühl Bezug nehmen kann, das ihm aufzeigt, ob er das Richtige tut. Und wir merken das, wenn wir selber überzeugt sind, dass das richtig ist, dass das gut ist, dann können wir dazu stehen, dann können wir es auch von anderen anschauen lassen meistens, dann können wir es auch verteidigen nach außen. Wenn der Mensch in der Begegnung mit anderen Menschen Gerechtigkeit erfährt, wird ihm das eigene durch das Rechtempfinden anderer Menschen bestätigt, was zur Präzisierung der Selbstwahrnehmung und zum selbstbewussten Bestehen können vor sich und anderen beiträgt. In der Therapie, das ist das, was Menschen oft dann spüren. Ja? Viele Richtungen sagen ja, fast alle eigentlich heute auch, das, was wirklich wichtig ist, ist die Beziehung, die sie zum Menschen halten können. Techniken können sie lernen. Ja? Aber die Beziehung zu Menschen, und das ist oft das, was einmal so das grundlegend Heilende ist, dieses Gefühl, da wird mir ein Mensch gerecht, er hat Interesse an mir, er schenkt mir Beachtung und im guten Fall, wir werden nicht immer unseren Patienten gerecht, ja, aber im guten Fall erfährt er das hier, ja, da wird mir jemand gerecht. Wertschätzung, während Gerechtigkeit im Grunde noch unverbindlich und rein sachlich gegeben werden kann, geht es hier um die ganz persönliche Beurteilung des eigenen Verhaltens durch einen selbst und durch andere. Also hier kommt erstmals ein Urteil herein. Durch die Beurteilung und Selbstbeurteilung erhält das Selbstbild Festigkeit und der Selbstwert wird fundiert. Eine solche Persönlichkeit ist mit sich selbst identisch, steht zu sich und strahlt dies auch aus. Das verleiht ihr eine natürliche menschliche Autorität. Zur Verfestigung des Selbstseins kann der Mensch einen eigenen Beitrag leisten durch ein offenes Hinsehen zu sich und zum anderen. Und hier haben Sie jetzt schon die Vernetzung. Ja? Erste Grundmotivation, offen hinschauen. Kann ich das? Ja? Wenn es hier verzerrt ist, ist es auch in der dritten Grundmotivation in meinem Selbstsein schwierig. Wenn ich ganze Bereiche in meinem Leben, in meiner Person verzerrt oder vielleicht eben gar nicht wahrnehme, ist es schwierig. Ja? Zu was soll ich denn Stellung beziehen? Sind diese Voraussetzungen aber erfüllt, spürt man sich selbst als eigenständige Person, dann kann in der Begegnung der andere in seinem So-Sein belassen werden und in Empfang genommen werden und man kann sich selbst aktiv einbringen. Fehlen diese Voraussetzungen, kommt es zu einem Mangel an Selbstfindung. Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin, was mich ausmacht. Übrigens etwas, das wir in der Praxis relativ häufig auch haben, dass Menschen kommen und sagen, wissen Sie, ich weiß ganz genau, was von mir verlangt wird, was der oder die in meinem Leben wollen, was quasi meine Aufgaben sind, aber ob ich es auch will oder was mir wichtig ist, ich kann das gar nicht unterscheiden. Ja? Ein Patient hat mir mal erzählt, es ging darum, dass er etwas von einer Tante geschenkt bekommen hat und seine Mutter, sehr dominant, hat gesagt, bedank dich. Ja, und er hat in der Praxis gesagt, wissen Sie, es ist so schwierig, weil jetzt habe ich so einen Widerstand, ja, weil sie es mir sagt. Ja, und jetzt ich gar nicht mehr weiß, wie viel in meinem Leben mache ich, was meine Mutter mir sagt oder gesagt hat. Ja, und Sie merken, zu welchen Verstrickungen das dann auch führen kann. Also es kommt zu einem Mangel an Selbstfindung und damit zu einem Mangel an Begegnungsfähigkeit. Wenn ich mich selber nicht habe, ist die Begegnung schwierig mit anderen. Das kann zu fundamentalen Verhalten führen. Zu Widerwilligkeit, Einsamkeit, übertriebene Scheu, Scham, Schüchternheit und leichter Verletzlichkeit. Nun komme ich zur vierten Grundmotivation, das eben, was Frankl schon gut beschrieben hat. Also, wenn ich da sein kann, wenn ich das Leben mag und mich selbst darin finden kann, dann braucht es zur Erfüllung noch Erkennen dessen, worum es in meinem Leben gehen soll. Die Vernunft des Menschen drängt danach, das Dasein verstehen zu wollen. Warum sind wir auf der Welt? Worum soll es hier gehen? Aus dem Gefüge der Zusammenhänge heraus wird die eigene Existenz ein Stück weit verstehbar und kann trotz ihrer Vergänglichkeit als sinnvoll und erfüllend erlebt werden. Diese Suche nach einem Verstehenshorizont wirft die existenzielle Frage nach dem Sinn auf. Also es geht um die Fragen, was ist heute zu tun, was fordert der Tag, für wen oder was will ich mich einsetzen? Ich bin da, wofür soll ich da sein, wofür ist mein Leben gut, wofür ist es geschaffen? Was sind die Voraussetzungen, um diese Fragen beantworten zu können? Die Voraussetzungen sind Tätigkeitsfeld haben, einen Strukturzusammenhang und Ausrichtung auf Werte in der Zukunft. das Tätigkeitsfeld. Üblicherweise sind es unsere Aufgaben zur Erhaltung des Lebens und der Familie, die das größte Tätigkeitsfeld des Menschen darstellen. Frankl beschrieb das Tätigkeitsfeld anhand der drei Wertkategorien, mit deren Hilfe grundsätzlich Sinn eben gefunden werden kann, haben wir schon gehört, schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte. In dieser Art angesprochen, angefragt und gefordert zu sein, gibt dem Leben Orientierung. Ja, wohin soll es gehen? Denn die Aktivität des Menschen geht dadurch in etwas Größerem auf. Aus dem Handeln wird ein Werk bzw. eine Tat. Strukturzusammenhänge wie Familie, Arbeitsplatz, Natur und so weiter erzeugen eine Vernetzung des menschlichen Daseins. Diesen Zusammenhang zu sehen, sich zu erschließen und zu erweitern, hebt das Dasein auf in eine komplexere, integriertere Stufe und löst es aus der reinen Individualität heraus auf. Wir sprechen von der Kontexteingebundenheit der Existenz, in der wir unausweichlich stehen und in die wir uns auch unweigerlich mit allem, was wir tun, stellen, immer auch in einen Kontext. Und Ausrichtung auf Wert in der Zukunft, das Eingebettetsein in Strukturzusammenhänge, wird selbst wieder transzendiert, indem es in einen weiteren Kontext gestellt wird, nämlich in den Kontext der Zeit, in den Kontext der Zukunft, wo das Werden hinführt. Dadurch wird die Intention des Menschen ausgerichtet auf einen Wert, den es in der Zukunft zu schaffen oder zu erhalten gilt. Das Hinarbeiten und sich Ausrichten darauf schafft die Grundlage für eine kontinuierliche Entwicklung und Entfaltung, für ein unablässiges Werden, das mit einem kreativen Wirken in seine Zukunft hinein verbunden ist. Auf der Grundlage dieser Voraussetzungen kann der Mensch sich persönlich einbringen und damit die Basis dieser Dimension verbreitern, indem er sich mit der jeweiligen Situation in Übereinstimmung bringt und aus dieser Einheit heraus handelt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhält das Dasein des Menschen Sinn, dem es existenzieller Sinn in Bezug auf sein Handeln und Erleben Orientierung gibt. Also Sinn ist hier auch Ausrichtung, Orientierung. Und als ontologischer Sinn das Verständnis für den Grund seines Handelns und letztlich seines Daseins in der Welt erschließt. So kann der Mensch Erfüllung in der Hingabe und im Aufgehobensein in einem größeren Kontext erleben, was zum Gefühl eines letzten Aufgehobenseins führen kann. Fehlen die Voraussetzungen, entsteht Leere, Lebensfrustration, das, was Frankl als existenzielles Vakuum beschrieben hat. Verzweiflung, Suizidalität, der Keim, auch der Sucht ist hier. Wenn wir es uns jetzt noch ganz kurz psychopathologisch anschauen, welche Störungen, welche Schwierigkeiten ordnen wir denn den vier Grundmotivationen zu in der psychotherapeutischen Praxis, dann ist es der ersten Grundmotivation des Themas des Daseins können die Angststörungen eben. Bei zu wenig Raum, Halt und Schutz, aber auch wahnhafte paranoide Störungen, psychotisches Erleben. Psychotische Angst ist die größte Angst, die wir uns vorstellen können. Da kommen wir, wenn wir selber nicht erlebt haben, nur in die Nähe. Ein Psychotiker sagt ja mal so, wissen Sie, da hält nicht einmal mehr das Nichts. Ja. So im Unterschied zu einem alkoholkranken Menschen, der mir gesagt hat, wissen Sie, ich habe wieder ganz tief kommen müssen, ganz runter, um vom Boden abgestoßen zu werden. Aber da bezieht er sich auf diesen Halt, den wir erleben. Ja, in der Psychose geht auch dieser letzte Halt verloren. Wert sein mögen, Thema der zweiten Grundmotivation, das Thema der Depression, das fehlende Angenommensein und die mangelnde Wertfühlung. Der depressive Mensch schildert Ihnen das auch so. Er sagt, wissen Sie, früher hat mir das Freude bereitet, aber ich kann es nicht mehr fühlen. Er ist eben auch nicht traurig, er ist depressiv. Traurigkeit ist das adäquate Gefühl auf den Verlust eines Wertes, der uns Menschen zur Verfügung steht. Depressiv sein heißt eigentlich Erstarrung. Leben ist immer in Bewegung. Wenn es irgendwo zur Starre kommt, ja, dann ist eigentlich schon Störung da in den meisten Fällen. Ja. Und das Depressive ist ja starr, ohne Bewegung. Ja. Sie merken das den Menschen auch an, sie sind in sich eingekastelt. Dritte Grundmotivation, selbst sein dürfen. die Störungen des Selbst, der histrionische Kontext, so wie es Freud damals genannt hat und gemeint hat, also das mangelnde Gefühl des Authentischseins. Und wertvoll leben mögen, vierte Grundmotivation, das existenzielle Vakuum. Stimmt das Fundament, also können, mögen und dürfen, dann kann der Mensch tun, was er will. Hier ist die Unterscheidung in der Existenzanalyse zwischen existenziell gemeinten Wollen und Wünschen. Das wird in der Praxis oft verwechselt. Ich kann mir wünschen, dass es morgen 30 Grad hat, aber ich kann es nicht wirklich wollen, ja, weil ich kann nichts dazu beitragen. Also existenziell gemeintes Wollen hat immer mit eigenen Fähigkeiten zu tun. Und daher können Sie sich dieses Modell so vorstellen wie ein Tisch mit vier Beinen. Die vier Grundmotivationen sind sozusagen die Tischbeine und die Tischplatte ist das Existieren, das aus mir heraustreten. Je mehr Sie wollen in Ihrem Leben haben, existenziell gesehen, das heißt Werte verwirklichen, umso erfüllter ist Ihr Leben und umso stabiler wird dieser Tisch stehen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jetzt an den Tischbeinen so zu sägen beginnt, ja, dann kommt es ein bisschen in eine Schieflage, bis es eben auch kippen kann. Aber wir alle haben Verletzungen auf den Grundmotivationen. Ja, ich habe noch niemanden erlebt, der nirgends Verletzungen hat. Ich denke, es kommt eben auf das Ausmaß an, wie viel Stabilität noch da ist. Anders ausgedrückt, das habe ich jetzt nicht dargestellt, aber vielleicht als Vorstellung noch ganz hilfreich, wenn Sie sich dieses Modell vorstellen wie eine Pyramide, dann sind die ersten drei Grundmotivationen, also da sein können, leben mögen und so sein dürfen, die personalen Grundmotivationen, die Basis der Pyramide. Und jetzt können wir verstehen, hier hat Frankl recht gehabt, wenn das hinreichend gut vorhanden ist, dann tun wir automatisch das, was wir für richtig ansehen. Ja? Dann ist das gegeben, eben was Frankl schon bezeichnet hat. Aber was eben in der Praxis, wo Alfred Lengle eben dann gescheitert ist, weil dieser Boden manchmal nicht da ist. Also, existenzanalytische Anthropologie geht davon aus, dass es dem Menschen darum geht, etwas für ihn Wertvolles verwirklichen zu wollen. Sinn ist die beste Möglichkeit vor dem Hintergrund der Wirklichkeit, auch das ist wichtig. Sinn ist immer subjektiv und situativ. Das, was für heute für Sie sinnvoll ist, heißt nicht automatisch, dass das morgen auch noch so ist. Ja? Sonst wird es letztendlich ein bisschen zu Prinzipien. Und wenn so Menschen uns sagen, wissen Sie, das tue ich aus einem Prinzip heraus, dann spüren wir eigentlich schon, naja, er ist nicht mehr ganz offen, sich anzufragen, ob das auch noch so jetzt stimmt für ihn. Ja. Und existieren heißt eben, ein Leben freiwillig und verantwortungsvoll zu leben, und das ist eine Leistung der Person. Und jetzt würde ich Sie gerne einladen, dass Sie noch ein paar Fragen auf sich persönlich wirken lassen und das, was Sie jetzt gehört haben, mit Ihrem eigenen Leben zu verknüpfen. Wenn Sie wollen, also können Sie sich in eine entspannte Haltung jetzt hinsetzen, wenn Sie wollen, auch die Augen schließen. Und ich lade Sie eben zu einer kleinen Meditation ein. Ich gebe Ihnen einige Fragen vor. Versuchen Sie, sich möglichst offen zu halten, sich von den Fragen berühren zu lassen, sie an sich heranzulassen, vielleicht bei Ihnen zu verweilen, dass Bilder und Gefühle aufsteigen können. Es gibt mich in dieser Welt, in meiner Welt. Ich bin ungefragt in sie hineingeboren worden. Wie spüre ich mein Dasein? Welche Stimmung taucht da in mir auf? Welche Gefühle spüre ich, wenn ich auf mein Dasein schaue? Kann ich spüren, dass es gut ist, dass ich bin? Kann ich sagen, ja, es ist gut, dass ich da bin? Oder steht dem etwas entgegen? Spüre ich etwas, das es mir verwehrt, zu sagen, ja, es ist gut, dass ich bin? Ich bin also da, aber ich bin nicht nur da, ich bin mir auch anvertraut. Mein Leben ist mir anvertraut. Kenne ich meine Kostbarkeit? Kann ich sie spüren? Wodurch oder durch wen habe ich sie kennengelernt? Wer hat mich in meiner Kostbarkeit, in meinem Wert erkannt? Waren das wenige oder viele Menschen? Wenn mir mein Leben anvertraut ist, wenn ich mich in meinem Wert spüren kann, gehe ich mit mir, mit meinem Leben auch in seiner Kostbarkeit gemäß um? Habe ich Menschen, in deren Nähe ich gerne bin, die ich gerne in meiner Nähe habe? Und gebe ich diesen Beziehungen genügend Raum und Zeit? Gebe ich mir genügend Raum und Zeit für die Beziehung zu mir? Oder verliere ich mich im Trubel des Alltags? Und die Dinge, die ich tue, die Aufgaben, Vergnügungen, sind sie es wert? Sind sie wichtig genug, getan zu werden? Oder spüre ich viel von der Last der Pflicht? Oder tue ich sie aus Angst, Unsicherheit oder weil es so erwartet wird? Also die Frage lautet, tue ich die Dinge so, dass ich sagen kann, ich kann dazu stehen, so passt es für mich? Und wenn ich so hinsehe auf mein Leben, ist es gut so? Oder spüre ich eine Unstimmigkeit, spüre ich Misstöne? Ahne ich vielleicht schon, woraus diese Missstimmung entsteht, was ich ändern sollte? Kann ich es vielleicht schon in Worte fassen? Und hat es genügend Gewicht, dass ich es auch tun kann? Und zum Abschluss meiner Reise durch mein Leben frage ich mich, will ich, so wie ich jetzt mit mir lebe, für immer mit mir gelebt haben? Bin ich einverstanden, dass das meine Vergangenheit sein wird? Vielleicht können Sie sich jetzt noch fragen, welche der Fragen haben mich berührt? Wie haben sie mich berührt? Wo war es gut? Wo hat es vielleicht wehgetan? Wo habe ich Widerstand gespürt? Aber vielleicht auch, auf was bin ich neugierig geworden bei mir selber? Ja, und jetzt hole ich Sie wieder zurück in den Raum hier. Ich würde Ihnen gerne abschließend noch ein zentrales Konzept der Existenzanalyse kurz vorstellen, nämlich wie es in der Praxis läuft. Wenn Sie dafür noch Aufmerksamkeit haben, geht das noch? Also, wie wir in der Praxis umgehen, wie schaut denn die praktische Arbeit aus? Das ist eher ein kürzerer Teil, aber das gehört noch dazu. Nämlich die personale Existenzanalyse, eine Methode, die Alfred Lengle beschrieben hat, auch wieder aus der phänomenologischen Analyse heraus. um zur Struktur der Existenz angesichts konkreter Situationen vorzustoßen, also um Personen freizulegen, geht der Prozess über 4 Schritte. Über die Deskription, die phänomenologische Analyse, die innere Stellungnahme und das Handeln. Etwas, das jeder von uns ständig tut, immer wieder. Wir machen es nur noch nicht bewusst und erst wenn was schwierig wird, dann wird uns bewusst, dass hier etwas sozusagen stolpert oder nicht so reibungslos geht. Das Prozessmodell der Existenzanalyse ist ein Dreieck. Wir können uns vorstellen, wir sind immer links unten, wenn Sie schauen. Also da ist ein Eindruck. Jetzt hier in diesem Hörsaal oder beim Essen oder in der Freizeit, immer stehen wir in irgendeinem Kontext. Das ist der Eindruck, ja, von außen. Da kommt etwas von außen auf mich zu. Dann geht es eigentlich über den Weg der Stellungnahme, da gehe ich hinauf auf die Spitze des Dreieckes und dann nehme ich Stellung zu dem, was ist, zu meinem Leben, zu der Situation und antworte darauf. Das ist eigentlich der übliche Vorgang. Ja. Welche personalen Fähigkeiten kommen hier zum Tragen? Vom Eindruck zur Stellungnahme ist es eben die Selbstdistanzierung. Ich muss in Distanz zu mir gehen können, um Stellung beziehen zu können. Wenn ich Stellung bezogen habe, was soll sein in meinem Leben, dann geht es eben um Selbsttranszendenz, das habe ich Ihnen schon gesagt. Und jetzt kommt noch etwas Neues hinzu. Wenn Sie Ihr Leben so leben, dass Sie sagen, das, was mir wichtig ist, kommt in meinem Leben vor. Je mehr Sie davon haben, umso mehr hilft Ihnen das natürlich auch und führt zur Selbstannahme. Dann kann ich mich gut in den Spiegel schauen. Ja? Also je mehr der Ausdruck dem entspricht, was wirklich Sie sind, Ihr Leben ist, umso mehr und also beeinflusst das natürlich auch wieder den Eindruck, in den ich stehe. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist gut, die Aufgaben, die ich mache, ja, das passt so, dann ist es auch eine Grundlage, weiter da zu tun, wenn es für mich richtig ist. Ja. In welchen Schritten geht nun die personale Existenzanalyse vor? Ich gehe es jetzt mal ganz rasch durch und werde zu den einzelnen Punkten dann noch was sagen, nämlich die praktischen Fragen, die wir entweder mit unseren Patienten durchschauen oder auch die, die Sie sich fragen können. Ja. Das eine ist Klärung, der zweite Bereich ist das Anfühlen, der dritte Bereich ist das Verstehen wollen. Das ist alles auf dem Weg hin zur Stellungnahme. Das brauche ich. Gewissensprüfung, vielleicht noch ein Wort dazu. Es ist schon die Frage Gewissen und Über-Ich kurz in den Raum gestellt worden. Wir sagen Über-Ich, der Begriff, das sind die Normen. Ja, die Normen, die wir übernehmen, die uns vorgegeben werden, die wichtig sind im Leben, um mich selber auch zu finden. Aber Gewissen in unserem Kontext gesprochen heißt dann auch dazu, Stellung zu nehmen. Es ist ja okay, Normen zu übernehmen, ja, aber nicht unhinterfragt. Ja. Dann mache ich erst eine Norm zu meinem eigenen Wert, ja, wenn ich mich das frage. Und von der Gewissensprüfung, von der Stellungnahme zurück zum Ausdruck, geht es übers Abstimmen, was soll werden, wie soll es werden, zum Entschluss und letztendlich zum Handeln. Also, ganz kurz eben in der Deskription, ich gehe jetzt wieder von links unten von dem Dreieck aus, da sind die Fragen eben, was war, wo, wer, können Sie mir die Situation schildern, also nachfragen, dass ein Bild entsteht. Die Existenzanalyse bezieht sich immer auf Realität und Sachlichkeit, weniger auf Fantasien, Einfälle und Meinungen, das erst im späteren, in zweiter Linie, im späteren Kontext. Das Erlebte ist immer wieder auf den Realitätscharakter hin zu, und seine Sachlichkeit zu überprüfen. Dann ist die Frage, welche Gefühle stellen sich ein? Also noch einmal zu unterstreichen, warum Alfred Lenge gesagt hat, es ist so wichtig, die Emotionalität hereinzuholen, der phänomenologische Gehalt einer Situation zu fassen. Was sagt mir der andere oder die Situation, das andere? Also die Botschaft der Situation zu erfassen und nach innen gerichtet, welche Bedeutung hat das für mich? Es geht um Fragen, es geht um Fragen des Selbstverständnisses. Verstehe ich mich, dass ich so reagiere? Ja, wenn ein Patient eine Situation schildert und sagt, und da bin ich, wissen Sie, plötzlich so wütend geworden und er sagt dann, ich weiß eigentlich nicht, warum. Ja, ein bisschen kann ich schon erklären, aber eigentlich verstehe ich mich da nicht. Ja? Oder, dass ich plötzlich so viel Angst bekommen habe. Ja? Dass ich es nicht mag. Was bewegt mich dabei? Dann das Fremdverständnis. Verstehe ich den anderen? Was bewegt ihn, wenn es im Kontext anderer Menschen ist? Aber auch das Unverständnis. Eben, was verstehe ich nicht? Und hier ist eben dann oft der Weg in der Therapie dann in die biografische Analyse zu gehen. Ja? Wenn ich etwas nicht verstehe, dann muss ich mich auf die Suche begeben, wieso ist das so? Ja? Und das ist die biografische Analyse. Dagegen hat sich Frankl ja gestellt. Das war mit ein Grund, warum er sich 1991 von unserer Richtung losgesagt hat. Ja? Dass er gesagt hat, also diese biografische Analyse, dieses Hinwenden zur Emotion, diese Erweiterung des Personenkonzepts und die Selbsterfahrung für Psychotherapeuten, das waren die Gründe, warum sich Frankl dann eben losgesagt hat. Ja? Und auf der Spitze des Dreiecks, also welche Fragen sind dort? Der Blick in meine Mitte, das Gewissengespür, sich finden und positionieren, entweder zur Vergangenheit oder auch aktuell zur Situation. Die Heilung, sagen wir, erfolgt durch die Stellungnahme, das Finden der Entschiedenheit, der Haltung und der Einstellung, der Sinnzusammenhänge und des Lebensverständnisses. Der Prozess dorthin führt über den Dialog. Die Stellungnahme zur Realität sowie zu den Gefühlen auf der Basis des ursprünglichen inneren Gefühls gibt eben die personale Freiheit wieder und führt zur Authentizität und Gewissenhaftigkeit. Was sind das für Fragen? Was halte ich davon? Was spüre ich zutiefst im Innersten? Manchmal muss man in der Therapie helfen und sagen, wenn Sie sich vorstellen, es gäbe nur Sie auf der Welt, was würden Sie dann spüren? Menschen fällt es manchmal schwer, sich zu trauen, sich diese Frage wirklich zu stellen. Und warum ist das so? Wir können uns ja fragen, warum ist das so? Das ist deswegen, weil wenn wir einmal etwas erkannt haben, können wir nicht mehr so tun, als hätten wir es nicht erkannt. Ja? Wenn Sie einmal hingeschaut haben und merken, ich sollte mich trennen von dem Partner, das ist nicht gut, diese Partnerschaft. Ja? Das schadet meinem Leben. Dann können Sie nicht mehr so weiterleben wie bisher. Ja? Und deswegen scheuen wir uns manchmal, so genau hinzuschauen. Und die Existenzanalyse ist eine, wir sagen schon, konfrontative Therapie, weil wir dort eben unablässig immer wieder hinschauen und nachfragen. Ja, wir lassen sozusagen den Patienten da nicht aus. Natürlich, ja, sind das unzählige Runden. Ja, also wir fesseln ihn nicht an den Sitz, sagen, er muss sich das jetzt hier anhören. Aber da sind wir schon stringent. Immer wieder, was sagen Sie dazu? Ja, nicht die Normen, nicht was Ihr Vater, Ihre Mutter, der Partner, die Kinder und sonst jemand sagt, sondern was Sie sagen als Person. Das ist wichtig. Das Überprüfen ist eben auf den anderen bezogen, die Zumutbarkeit. Wenn ich sage, ja, zum Beispiel eben, ich sollte mich trennen. Ja. Manche rutschen dann gleich, also von der Stellungnahme zum Handeln, das ist nicht so günstig. Ja. Also wenn dann Menschen sagen, ja, wissen Sie, ich habe ja jetzt das letzte Mal mit Ihnen, haben wir gesagt, ich muss mit meinem Vorgesetzten jetzt endlich ein offenes Wort sprechen. Ich bin gleich hingegangen und habe ihm das so gesagt. Ja. Das ist nicht so günstig, man muss es abstimmen, ja, überprüfen, auf den anderen, aber auch auf mich selber. Ja. Kann ich es schon zum Beispiel? Ja, stimmt es? Ja, hier ist oft immer wieder ein Rückschluss, noch einmal zurückzugehen. Ja, wenn ich es nicht, da merken wir, ich habe Ihnen ja anfangs gesagt, das Praktizieren dessen, was einem Menschen wichtig ist, das muss vorkommen. Hier ist die Schnittstelle. Wenn wir merken, wir haben es jetzt gefasst, aber er setzt es nicht um, dann müssen wir schauen, warum. Und manchmal ist eben noch zu viel Angst zum Beispiel da, dass er es nicht kann. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, jetzt geht es nicht. Ja. Und wir können an der Angst arbeiten. Die Bedeutung des Handelns, warum ist das Handeln eben so wichtig? Die Bedeutung des Handelns liegt im sich dazustellen. Das Eintreten für sich und für seine Entscheidung führt zum Verwirklichen der Verantwortung und zum sinnvollen Wirken in der Welt. Also Wille heißt, das soll verwirklicht werden. Eben die Unterscheidung zwischen Wollen und Wünschen. Wille ist der Entschluss. Also wenn wir etwas wollen, dann kriegen wir auch so wie einen Schub. Ja, von hinten, dann ist es wie Entschluss, wie etwas aufsperren. Ja? Und das ist das Abstimmen auf die Realität. Deswegen hat es immer mit dem Können zu tun. Ja? Und das Abstimmen, eben welche Mittel, welche Modalität, welcher Zeitpunkt, wie tue ich es, was passt zu mir, wann. Und Ausdruck geben ist eben Antwort geben, wirklich machen, verwirklichen. Die vier Grundmotivationen stellen, könnten wir sagen, das Strukturmodell der Existenzanalyse dar und die personale Existenzanalyse ihr Prozessmodell. Die PEA, also die personale Existenzanalyse, beschreibt somit den Prozess, wie sich Person seinem dialogischen Austausch mit der Welt vollzieht. Dieser Ablauf des gesunden personalen Vollzugs ist die Grundlage der Gesprächsführung und ihre therapeutische Relevanz erhält sie, wenn Menschen durch innere oder äußere Überforderungen in der Verarbeitung von Erlebnissen die Verbindung zu sich selber, also zum eigenen Ursprung, zur Innerlichkeit des Personenseins verloren haben. Und dann machen wir eben diese Schritte. Dieses methodische Vorgehen soll helfen, die blockierten personalen Verarbeitungsprozesse wieder in Gang zu bringen und die innere, frei fließende Dynamik zurückzugewinnen. Die PEER als Methode hat daher eine Restrukturierung der Person zum Ziel. Es werden Ressourcen, personale Kräfte aktiviert, die eben in systematische, aufeinander aufbauend eingesetzt werden, Art eingesetzt werden. Und Ziel ist die Verbesserung des Zugangs zum Personsein, um sich immer mehr selbst sein zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.